Zunächst mal einen wunderschönen guten Morgen. Und ich muss dich korrigieren, ich bin schon zum zweiten Mal hier. Ich war auch mal hier bei einer Allianz-Gebetswoche, habe ich mal einen Gottesdienst gehalten hier bei euch. Aber ich will mich trotzdem mal kurz vorstellen. Mein Name ist, wie gesagt, Mike Mirau und ich komme aus der Apostolischen Gemeinschaft. Das ist euch ein Begriff. Ottmar ist ja Standardgast hier, Helga auch. Und von denen soll ich auch ganz, ganz liebe Grüße aus dem Urlaub euch schicken. Die sind gerade an der Ostsee. Ja, ich bin seit 2021 erst in Oberhausen. Ich komme eigentlich aus Essen und hatte dort auch eine Gemeinde. Aber dann kam Corona und ganz, ganz viele Mitarbeiter, die haben gesagt, boah, ist das schön, ausschlafen sonntags, Gottesdienst gucken im Internet, so mit Kaffee nebenbei, im Schlafanzug, kein Anzug, boah, ist das schön. Und dann, als man wieder starten wollte, haben alle gesagt, lohnt das denn noch? Und dann wurde meine Gemeinde geschlossen und dann musste ich mir eine neue Gemeinde suchen. Und dann bin ich so rumgetingelt, hab da mal geguckt. Es gibt ja zum Glück noch ein bisschen Auswahl. Und bin ich beim Ottmar gelandet, den kenne ich auch schon ewig. Ich bin mittlerweile 62 Jahre alt und habe schon in der Jugend angefangen, so für Gott unterwegs zu sein. So in der Jugendarbeit habe ich mich engagiert, habe da viel mit jungen Leuten gemacht, Freizeiten gestaltet, Abende gehalten. Ja, und irgendwann kam dann auch unsere Leitung auf mich zu, und dass ich auch mehr in der Gemeindearbeit machen sollte. Also im Predigtdienst, Besuche machen und solche Sachen. Ja, und dann habe ich natürlich mich nicht geweigert. Und so ging das dann weiter und weiter. Dann sollte ich irgendwann die Gemeindeleitung übernehmen. Ja. Und ich bin jetzt froh, dass wir in Oberhausen, Sterkrade, in unserer kleinen, schönen Gemeinde, ganz, ganz viele sind, die mitmachen. Und ich bin einer davon, einer der Gemeindeältesten. Ja, und so kam das dann auch, Allianzarbeit, und dann hat man erstmal den Günther kennengelernt und mittlerweile den Friedhelm. Und da sind so Kontakte gewachsen und ich muss ja sagen, eure Kirche, das ist ja ein Traum. Das ist ein Traum. Ne? Wirklich schön. Und ich habe schon gehört, auch da gibt es mittlerweile Probleme. Ich hoffe, das kriegt ihr hin, dass das wieder so ein Zeichen bleibt hier in der Innenstadt von Oberhausen oder hier so zentral gelegen, dass Menschen sehen, da sind Christen unterwegs. Das wünsche ich mir für euch. Und dann bringe ich euch ein Wort mit aus der Bergpredigt. Habt ihr sofort erkannt, hoffe ich. Obwohl das ja, muss ja schon sagen, was hat mich da geritten, dem Sigmund neues Leben zu schicken? Ich lese euch jetzt einfach mal nochmal den Luther vor, damit ihr drin seid. Das ist ja sehr viel bekannter. Seid barmherzig, wie euch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagt ihm auch, aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Soweit. Ja, das ist ja bekannt, weltberühmt, das hat alles beeinflusst, was wir kennen. Philosophie, Politik. Überall taucht das auf, in Sprichwörtern, man sich doch sofort. Wieso muss das jetzt noch Gegenstand einer Predigt sein? Diese Texte aus der Bergpredigt, dieses Markante, dieses Eingängige, dafür ist Jesus bekannt geworden. Weit über den christlichen Kontext hinaus. Sie haben gesellschaftspolitische Entscheidungen beeinflusst, geprägt. Die Politik hat sich daran abgerackert, mit mehr oder weniger Erfolg. Es hat die Umgangssprache verändert. Es sind Worte, da wird hier Jesus respektiert, akzeptiert, teilweise auch geliebt. Damit können Christen heute noch punkten. So in der nicht-christlichen Welt. Diese Worte werden in einem Zug mit Konfuzius, mit Plato oder mit Goethe genannt. Richtet nicht, sei nicht selbstgerecht, Splitter und Balken. Ja, und natürlich diese goldene Regel. Diese goldene Regel, alles was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Aber natürlich, ich sehe hier im Gesicht gestandene Christen, jahrelang unterwegs mit Christus. Ihr wisst natürlich, das ist nur ein Aspekt der Bergpredigt, ein winzig kleiner. Das sind Worte, die wie so eine Schneise in die nichtchristliche Welt hinausstrahlen. Die Bergpredigt, das ist das, was jeder kennt. Es zeigt ganz deutlich unser Verhältnis als Mensch zu Gott. Und die Wirklichkeit Gottes, seine Gerechtigkeit, das, was er zu sagen hat uns Menschen, das wird uns ganz deutlich vor Augen geführt. Und manchen wird dann bewusst, so wie ich bin, so wie ich das hier lese, so wie Gott mich sieht, ich kann von ihm nicht bestehen. Das ist eine ganz gewichtige Richtung, eine Wirkrichtung der Bergpredigt hin zu den Menschen. Und dann gibt es diese zweite Achse, die ich schon angedeutet habe, die Bergpredigt schon immer gehabt hat. Dass Leute sie genutzt haben, um daraus eine allgemeine Lebensregel zu machen. Das ist nicht schlimm, wie du das mal anhörst, wie du das mal anschaust. Das kann ja nicht schaden. Das könnte sogar hilfreich sein. Das kann man auch machen, ja, kann man machen. Man kann sich daran austoben, so richtig, boah, da kämpfe ich mich jetzt mit ab. Aber das ist irgendwie eigenartig, denke ich auch. Wie man Teile der Bergpredigt zu einem moralischen Kompass machen kann. Wir sehen das in zig Postkartensprüchen. Doch merken wir irgendwie, da fehlt doch was. Da fehlt doch was. Ich habe immer so einen komischen Geschmack auf der Zunge, wenn ich das so betrachte. Ich habe immer den Eindruck gehabt, das kann nicht alles sein. Dieses seid nur nett zueinander. Habt euch alle lieb. doch viel, viel schöner. Wir müssen nicht immer die Köpfe einschlagen, sondern auch mal 5 Grad sein lassen. Es geht doch viel schöner auf dieser Welt zu, wenn wir uns alle mögen. Natürlich ist das nicht schlecht. Aber brauche ich dafür den Bergprediger? Das kriegt doch jeder andere auch hin. Da gehe ich nach Google, tippe ein Lebensweisheiten, seitenweise, aus allen möglichen Bereichen. Da brauche ich doch diesen Jesus nicht für. Und zum Glück hat die Gemeinde Christi das gemerkt und nochmal ganz neu angefangen, die Bergpredigt zu lesen. Seit über 2000 Jahren sind die daran. Und ich muss natürlich zugeben, diese Auslegung, die hat es schwer in dieser Welt. Merkt, wenn man sich darauf einlässt, auf Jesus einlässt, auf das, was er sagt, das ist nichts für Anfänger des Glaubens. Also bin ich doch heute genau hier richtig. Das ist nicht so das ABC des Glaubens, was da gesagt wird. Geht es darum, dass Menschen, die von Christus herausgerufen wurden, aus ihrem Sein, aus ihrem Leben und jetzt hineingestellt sind in die Reichsgottesgemeinschaft, als Kind Gottes, eingesetzt als Glied des Leibes Christi, dass die begreifen, dass Christus ganz tief, ganz innen ankommen muss. Das Hochschule, Studium, Glaubensstudium. Und wenn man dann die Bergpredigt liest, wenn man sich dann darauf einlässt, dann liest man sich immer ganz, ganz anders. Man liest sie nicht als der noch nicht Christ. Wir sind ja alle in Christus. Man liest sie auch nicht so allgemein. Man liest sie zugespitzt auf sich selbst, auf die Lehre, die Christi dir gibt für dein Leben. Man bezieht sie auf sich selbst. Der Paulus hat das in einem Gemeindegebet, im Epheserbrief, so richtig, richtig toll gebetet für die Epheser. Aber gilt uns natürlich auch. Findet ihr im Epheser 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welche Breite und Länge und Höhe und Tiefe es ist. Auch die Liebe Christi erkennt, die alle Erkenntnis übertrifft. Damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Kann man nicht schöner ausdrücken. Menschen, denen Jesu Wort wohnt, die eingewurzelt in Jesus sind, die Liebe Christi erkannt haben und in ihr unterwegs sind, die die lesen die Bergpredigt ganz anders. Und die Frage stellt sich, wie kann dieses Evangelium, wie kann das nochmal ganz neu vertieft in mir ankommen? Wirklich ankommen. Denn das ist das Ziel des Evangeliums, dass es dich und mich ganz tief erreicht. Das Jesu-Evangelium, diese frohe Botschaft, du bist gerettet, du bist geliebt, du bist ein Kind Gottes, du gehörst mir. Ganz verstärkt, ganz vertieft, ganz bei dir ankommt. Und der Heilige Geist, der in uns wirkt, der sehnt sich danach, dass Jesus in seiner ganzen Fülle bei dir durchbricht und bei mir. Dass Jesus in seinem ganzen Wesen in dich hineinbrechen kann. Er will nicht nur an der Oberfläche bleiben. Er will nicht nur den Lack abkratzen. Er will unser Innerstes erreichen. Er will ihn durchbrechen und uns heil machen. Das, was zerbrochen ist. Das, was verbogen ist. Das, was entstellt ist durch die Sünde. Er will unsere ganze Persönlichkeit neu prägen. Voll und ganz. Und ihr werdet das genauso feststellen wie ich. Wenn man sich darauf einlässt, dann merkt man erst, wie zäh der alte Mensch ist. Mit welcher Zähigkeit dieses alte Wesen an uns klebt. Und wie unheimlich schwierig das ist, so diese alten Anlagen, das, was man so überall sieht, das abzulegen und sich darauf einzulassen, den Geist Gottes im Leben wirken zu lassen. Wie unendlich schwierig das ist, neu zu werden. Und Jesus macht in der Bergpredigt nichts anderes, als uns in dieses Licht der Selbsterkenntnis zu stellen. Nicht um uns niederzumachen, um uns zu zeigen, du kannst ja gar nichts. Du bist ein ganz armes Würstchen. Naja, das nicht. Nein, er will sagen, auch bei dir, gerade bei dir, als Glaubenden, muss das Evangelium noch viel, 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 viel tiefer ankommen. Nicht nur oberflächlich, sondern ganz tief bis ins Innerste vordringen. Es muss ins Herz, in die Mitte, in die Person eindringen und von Grund auf erneuern und heilen. Jesus steht da vor dir. Jesus steht vor dir und mir. Und er möchte nicht nur erreichen, möchte nicht nur die erreichen, die noch nicht glauben. Er will nicht nur die Oberfläche so ankratzen. Er möchte das Allgemeine, nicht nur das allgemeine Zusammenleben verbessern. Er will, dass sein Evangelium, seine frohe Botschaft ganz tief in dich fällt. Und bei dir ankommt. Ich denke, wir kennen das alle. Dass Glaube sich im Kreis dreht. dass nichts vorwärts geht, dass man Glauben schon fast eingeübt hat, dass er so vor sich hindümpelt. Und Jesus sagt ja heute, ich will dich ganz tief in die Gegenwart, in meine Gegenwart führen. Ich will deinen Glauben herausfordern. Ich will, dass er wächst. Ich will dir Erkenntnis geben. Und ich will Gewissheit schaffen. Was brauchen wir dazu? Dass das Evangelium ganz tief bei dir ankommt. Und er macht das mit einem komischen Gleichnis deutlich. Mit dem Gleichnis von den zwei Blinden. Packt ein Blinder und einen anderen Blinden an die Hand und dann laufen die los. Ja, wo sollen die denn ankommen? So sind die Menschen im Glauben teilweise unterwegs, ohne Jesus, ohne ihren Herrn, ohne Führung. Weil sie denken, ich habe es jetzt begriffen, mehr brauche ich ja nicht. Die bestimmte Bereiche aus der Bibel zu Lebenssprüchen machen, zu ihrer Lebensweisheit, sich ihren Glauben zurechtbasteln. Das funktioniert nicht. Die Bibel so als Lebensweisheitsreserve nutzen, was ein Blödsinn. Es funktioniert, Glaube funktioniert nur angekoppelt an Jesus. An unseren Herrn, an unseren Heiland, an den Erretter. Und an seine Worte. Und dieses Bild von den zwei Blinden macht ganz deutlich, ohne den, der errettet, geht man verloren. Herausgelöst aus der Gemeinschaft mit Christus, aus dem göttlichen Kontext, werden seine Worte zu moralischen Leitlinien, zu Allgemeinplätzen, für ein besseres Zusammenleben, bedeutungslos, beliebig austauschbar, unwirksam. Die rettende, die heilende Wirkung, die geht verloren. Und schlimmer noch, sie führt letztendlich ins Verderben. Wie schnell wird aus der Bergpredigt ohne Jesus den Bergprediger? Sein Wort beliebig, wird herausgelöst, verdreht, verbogen, benutzt, um menschliche Ziele zu dienen, zu Postkartensprüchen, Allgemeinplätzen, politischen Botschaften, philosophischen Aussagen. Es verliert seine Göttlichkeit und verkommt zu profanem Einerlei. Ohne Jesus kann sich Gottes Wort in dir und mir nicht entfalten. Noch mehr, abgelöst von ihm wird sein Wort zur Last. Und ich werde scheitern an diesem Wort. Nur mit dem Bergprediger wird das, was er sagt, auch bei mir gelingen. Also, alles schlecht? Nein, es ist natürlich gut, dass etwas von der Bergpredigt in dieser Welt ankommt. Dass wir Mitleid haben. Dass wir nicht voreilig über andere richten. Nicht nur noch selbstgerecht unterwegs sind. Eine gute Selbsterkenntnis haben. Und so weiter. Aber reicht uns das? Spürt ihr nicht, wie sehr das Jesus entehrt? Banalisiert, entheiligt. Brauchst du ihn noch? Die Welt braucht den Christus nicht. Und das war uns. Es ist manchmal so, habe ich so das Gefühl, der wird höchstens noch als Feuerwehrmann gebraucht. Wenn mal die Not ganz groß ist, dann holen wir aus der Tasche und sagen, oh, jetzt hilf doch. Das ist eine hochgefährliche Anlage von uns Christen, dass wir so Stückchen für Stückchen Jesus beiseite schieben und denken, jetzt komm ich alleine klar. Wenn das bei mir einreißt, wenn ich Jesus so Stückchen und Stückchen weglasse, wenn ich den Bergprediger nicht mehr brauche, um meinen Glauben zu leben, dann bekomme ich eine Ethik, ein Gewissen, das mit Glauben nichts mehr zu tun hat. Dann kommt Glaube zu, ja klar kann ich noch ein bisschen helfen. Und nicht zu viel, ich will ja nicht vereinnahmt werden. Ich habe ja noch ein anderes Leben. Spürt ihr das? Und man merkt das dann auch. Dann wird Glaube zum Herumwursteln. Dann ist das wie so ein Auf und Ab, mal Hoffnung, mal Tod, zu Tode betrübt. Dann ist Glaube ein Kampf. Hat das nichts mit Freude, mit Freiheit zu tun. Das ist eine Pflichterfüllung. Weil es nicht mein Herz erreicht hat. Und es ist gut, wenn man das sieht, dass diese Anlage immer noch da ist. Dass wir noch längst nicht über den Berg sind, auch wenn wir schon 50 Jahre im Gottesdienst sitzen. Kann dir das passieren? Dass du spürst, ich brauche den Jesus gar nicht. Ich mache das schon. Bin ja lange genug dabei. Es hilft nichts, dass wir dann gleich nach Hause gehen und sagen, jo, jetzt fange ich das an. Versucht das dann in mein Leben zu integrieren, sodass das, was da so an Aussagen so kräftig auf mich zugekommen ist. Aber immer schön prozentual, so ein bisschen, so Stückchen für Stückchen, geht ja nicht alles auf einmal. So tröpfchenweise. Deswegen klingt das auch manchmal so scharf, diese Bergpredigt. Spürt ihr das? In seinen Bildern so deutlich, so krass, fast schon überbordend. Es macht ganz, ganz deutlich, wenn du dich nicht auf Jesus einlässt, ganz und gar, dann gehst du verloren, dann wirst du scheitern an Gott. So wird dann das gleiche Wort aus der Bergpredigt, ohne das Reich Gottes im Blick zu haben, ohne Gott, zur allgemeinen Regel. Mehr nicht. Und das gleiche Wort im Reich Gottes gesagt, wird zum Geheimnis, zum lebensvollen Geschenk. Das muss man unbedingt im Auge behalten. Ich muss spüren, ich bin davon betroffen. Ich bin längst nicht über den Berg. Ich neige dazu, abzudriften ins Profane. Und das ist immer dann der Fall, wenn ich versuche, ohne Jesus zu leben. Dann wurschtel ich mich irgendwie durch. Ich pendle zwischen Mutlosigkeit und Hoffnung. Ohne echtes Wachsen im Glauben. Mit ethischen Leitlinien, mit allgemeinen Vorgaben, die mir sogar vermeintlich der Bergprediger sagt. Ohne dass ich den Bergprediger brauche. Das ist das, was Jesus mit ganzer Vehemenz uns klar machen will. Was hat uns Jesus denn gegeben? Nicht nur die ethische Herausforderung, sondern eine personale Gemeinschaft mit ihm. Er das Haupt, wir seine Glieder. Und er sagt es ganz deutlich im Johannes: Ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts. Ohne Jesus wird es profan, banal, leer, hohl. Die Bergpredigt ist ein ganz großer Ruf zurück in die Gemeinschaft mit Jesus. Natürlich wollen wir nicht gegen Christus oder sogar ohne Christus. Aber hier geht es gar nicht um den Christus mir gegenüber. Also um das, was wir so im Gottesdienst vielleicht erleben. Geht es gar nicht drum. Es geht darum, dass Christus in mir ist, in mir. Er in mir lebt, mit mir lebt. Es geht um die neue Person, die die Gemeinschaft mit ihm schenkt. Es geht darum. Deswegen, nimm das Heilige, nimm die Perle, zieh das nicht ins Banale. Nicht ins Profane. Zieh es nicht in die christuslose Ebene. In die letztlich glaubenslose Ebene hinunter. Ja, und dann gibt es das noch mit diesem Splitter und Balken. Das ist also ein ganz typischer Jesus, ne? So treffen, man hat sofort ein Bild im Kopf. Natürlich ist das total überzeichnet und so bekannt. Jesus pur. Und wer die Bibel kennt, der weiß, das wird immer wieder aufgegriffen. Kennt das sicher alle, dieses Gleichnis vom Schalksknecht, der da hochverschuldet ist bei seinem König. Der ruft ihn dann und dann passiert das Wunder. Seine Millionen Schulden, die will ihm einfach lassen. Und dann geht er raus. Und den ersten, den er sieht, den kennt er. Den packt er und sagt: Du schuldest mir 100 Euro. Und schüttelt den. Als dann der König davon hört, da wird er zornig. Und wo landet der? Der frei sein sollte? Wieder im Schuldturm. Wer ist denn der große Balkenentferner? Das ist doch Jesus. Er hat doch den großen Balken aus deinem und meinem Auge rausgezogen. Ich sehe das so bildlich vor Augen. Der wurde immer länger. Ich und du, wir haben das doch persönlich erlebt, wie das ist, herausgenommen zu sein aus dem Gericht. Herausgenommen, nicht begnadigt nur, richtig, alles vergessen, alles vorbei. Du wirst nicht mehr gerichtet. Komplett entnommen. Mit welchem Recht bin ich gerichtet worden? Es war völlig unverdient. Trotz meiner Schuld, meiner großen Schuld, bin ich begnadigt. Ich darf aufleben. Ich darf neu leben. Mit welchem Maß bin ich denn gemessen worden? Mit dem Maß seiner Barmherzigkeit. Weil Gott barmherzig ist, lebe ich nun frei von Schuld in seiner Gnade. Das sind doch die Grundlagen unseres Glaubens. Ich bin dem Gericht entnommen. Das Maß, mit dem ich gemessen wurde, ist die Barmherzigkeit. Und wenn ich nun diese Realität nicht lebe, dann verlasse ich die Gnade, die dir geschenkt und mir geschenkt wurde. Das ist irgendwie überraschend für uns, ne? Wir haben uns das so schön zurechtgelegt. Auf der einen Seite der liebe, barmherzige Gott. Da auf der anderen Seite mein Leben, in dem ich meine Verantwortung trage. Dass ich mich kümmere. Und jetzt sagt uns das Evangelium, zum Beispiel im Vaterunser, ist auch so ärgerlich, ne? Diese Dinge, die hängen ursächlich miteinander zusammen, sind untrennbar miteinander verbunden. Mein Verhalten ist ausschlaggebend. Du kannst nicht auf der einen Seite erwarten, dass Gott dir deine Schuld, dein Unvermögen vergibt und auf der anderen Seite die 100 Euro, die du verliehen hast, wieder zurückfordern. Mit allen Mitteln. Das geht so nicht. Es muss ankommen bei dir und mir. Wir dürfen, wir sollen, wir müssen in dieser Gnade, in dieser neuen Wirklichkeit leben. Ansonsten werden wir zu Heuchlern. Ich kann nicht in zwei Welten leben. In dem Sonntagsmorgens leben, wo ich meinen Glauben lebe und dann den Rest. Wenn ich durch mein Verhalten, durch dem, wie ich gegenüber anderen unterwegs bin, demonstriere, dass ich nicht in der Gnade Gottes lebe, dann lebe ich ausgesprochen gefährlich. Das sagt uns die Bergpredigt. Und das will Jesus nicht. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber spürt ihr das auch? Dass diese Anlage auch noch längst nicht besiegt ist? Wir denken vielleicht, das haben wir schon längst überwunden. Ich lebe in dieser Barmherzigkeit, in dieser Gnade. Und dann schlägt die alte Welt aber volle Kanne zurück. Aber so richtig gnadenlos. Gnadenlos. Und wo sehe ich das? An dem Verhalten dem anderen gegenüber. Da sehe ich es. Bis dann kommt das so die Enttäuschung. Dann kommt die Verachtung. Dann kommt die Wut, der Hass, der Neid. Dann kommt die Gleichgültigkeit. Dass wir andere übertrumpfen wollen, herrschen wollen. Dann kommt die Hoffnungslosigkeit. Da fange ich an zu urteilen. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Den kannst du vergessen. Das passiert doch hundertfach. Jeden Tag. Immer wieder. Dabei gilt doch eigentlich der Satz, wie Jesus mir, so ich dir. Gilt denn nicht der Satz, das Gericht, mit dem ich gerichtet wurde, soll euch richten? Und das Maß, mit dem ich gemessen wurde, soll dich messen? Gilt das nicht? Und da passiert was ganz Eigenartiges, was mir genau diesen Umstand deutlich macht. Wenn ich nicht im Raum der Gnade, im Reich Gottes unterwegs bin, mit meinem Verhalten, wenn ich plötzlich merke, wie gedankenlos ich mit anderen umgehe, wie lieblos, wie gnadenlos, wie ich andere be- und verurteile. Das hat mit Wahrheitsliebe gar nichts zu tun. Sondern hier schlägt das alte Wesen zu. So sind wir Menschen. Das sind die Anlagen, die wir in uns haben zur Gnadenlosigkeit, zum Richten, zum Verurteilen. Und dann ist es ein Geschenk, wenn ich mich plötzlich nicht mehr wohlfühle. So wie ein Fisch auf dem Trockenen. Wenn ich merke, ich falle in alte Lebensmuster zurück. Wir brauchen Jesus, wir brauchen ihn, den, der durchdringt, der ganz tief in uns eindringt, damit wir seine Worte halten können, mit ihm unterwegs sein können. Amen.